Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Prost.
Ja. Ah, Tim. Mal wieder hier.
Prost.
Hier. Wir können es ja.
Was reimt sich auf hier?
Bier. Ja, und mit eben solchem stoßen wir an, hier im Atelier, the place where the magic happens, möchte ich fast sagen. Hier passiert ja praktisch alles rund um den Podcast und auch sonst große Unordnung hier an zwei Schreibtischen. Das liegt einfach daran, dass hier wahnsinnig viele interessante Projekte parallel jongliert werden, durch mich, von mir.
Das Epizentrum des deutschen,
könnte überall spielen,
Radsport-Podcast-Wesens.
Ja, müsste.
Allerdings des Radsport-Podcast-Wesens für Menschen, die es nicht so genau nehmen mit Radsport-Informationen.
Genau, ja. Also die da eher im Kultursportbereich unterwegs sind.
Oder
an der Schnittstelle,
denen es egal ist.
Weißt du, dass jetzt viel immer von Schnittstellen, Interfaces die Rede ist? Also an der Schnittstelle sind wir zwischen Kultur und Sport und Bier.
Ich hab mir hier auch, guck mal, was mir passiert ist. Siehst du das da am Finger?
Ja.
Schnittstelle.
Auch eine Schnittstelle.
Und ich habe mir da irgendwie auf dem Weg von Paris-Roubaix nach Hause, irgendwo am Auto habe ich mir.
Wie, du warst in Paris-Roubaix?
Naja, da kann man ja nicht
in
drinnen gewesen sein. Oder vielleicht doch. Wie ist das, wenn man in einem Ereignis weilt? Ist man dann drin, innen?
Herinnen, wie der Österreicher sagen würde. Schönen Gruß an die Leute in der A-Region von Dach. An dieser Stelle.
Ich war
auch
da.
Auch an D und CH.
Ups, mir fällt gerade mein Handy aus der, ist mir gerade aus der Tasche gefallen. Das ist eine gute Erinnerung, dass wir uns heute sputen müssen.
Oh ja, das und vielleicht auch mal die Handys ausmachen.
Ja,
ne?
Aber bislang hat mich überhaupt nichts gestört. Ich habe dich heute übrigens anrufen wollen und es ging nicht.
Ja.
Habe ich wieder vergessen, dass du die Nummer gewechselt hast.
Ja, ich habe ja hier eine temporäre Nummer. Details erspare ich dir.
Ja.
Macht aber nichts.
So, ich war nicht in Paris.
Aber in Roubaix.
An der Schnittstelle des Radsports.
Ja.
Zwischen Hoffnung, Bangen, Versagen und Triumph.
Mhm.
Kein anderes Rennen, bei dem ich in der letzten Woche war, hat derartig viel Drama und auch optische sowie akustische und sogar Atemwegsreize mit sich gebracht. Und ich war deswegen aber nicht nur da, sondern auch, um was zu machen. Also musste mal wieder Geld verdienen, bin dann dahin gefahren, habe eine Geschichte gemacht für Tour, das Radsportmagazin.
Oh, überraschenderweise.
Sehr gerne auch hier Werbung machen, immer wieder. Ohne, dass wir vom Verlag bislang in irgendeiner Form dafür
entschädigt werden.
Händedruck
bekommen. Entschädigt werden.
Dennoch, das, ich würde sagen, das beste deutsche Radsportmagazin, sei mir erlaubt. Und ich war halt da und während du hier in Ostereier den ganzen Tag gesucht hast, musste ich das auf eine halbe Stunde. Woher weißt du das? Hast dich sehr gut vorbereitet.
Nee, halbe Stunde habe ich gemacht.
Ach so, ich auch. Also wir haben das dann, ich habe die Familie mitgenommen. Wir kamen, wie üblich, durch Europa gereist und haben dann in der Nähe von Roubaix, an einem Ort, der auch bekannt ist in Belgien, haben wir dann morgens Ostereier gesucht. Das hat mich wiederum schon, wusstest du, dass französische Kinder auch Ostereier suchen, wenn sie im Urlaub sind?
Nur wenn sie im Urlaub sind? Oder Hast du nicht gesagt, aber...
Das war jetzt deine Interpretation. Ich habe ja erstmal eine Frage gestellt, ob du das wusstest. War ja einfach nur eine Ja-Nein-Frage. Ja, da kann man jetzt ja nicht ausweichend drauf antworten.
Ich wusste... Nee, ich kenne die Urlaubsgebaren zur Osterzeit französischer Kinder nicht.
So.
Ja.
Paris-Roubaix. Hast du es geguckt?
Nee. Wie üblich, ich war ja mit Eiersuchen und vor allem Verstecken beschäftigt.
Ja. Das ging ja morgens, ne? Das Rennen war ja dann von morgen bis fast Abend.
Mhm.
Fast.
Ja, auch da war ich noch eingespannt mit Familiengedöns.
Kam mir eigentlich jetzt so vor, als ob du dich jetzt langsam dann doch in den Radsportbereich hineinbegeben würdest. Aber es hätte sich gelohnt, es war auf jeden Fall...
Ja, warum denn?
Du hättest mitfahren können. Es gab ganz gutes Wasser umsonst im Pressezentrum. Also ich habe 3 Flaschen 05er Vittel geschnorrt. Hm. Und da alleine hat sich ja die Reise fast schon für gelohnt.
Hm.
Denn du weißt, wie teuer das Wasser an der Tankstelle ist. Ansonsten... war es sehr spektakulär, es war schnell,
Mhm.
Und das bringt mich auch wieder auf den Punkt, wir haben es total vergessen, wir haben jetzt schon das dritte Mal den Versuch gemacht, diese Folge hier aufzuzeichnen, das ist der dritte Versuch, Leute.
Aller guten Dinge, es sind ja 3.
Gerade zieht es sich wieder und heute geht es ja eigentlich auch um ein Thema, was da schon nah dran ist.
Wo man ein bisschen Zug reinkommen sollte, ne? Was man nicht allzu sehr in die Länge dehnen sollte, bis man dann wirklich auch mal so, sagen wir mal, da gewisse Reize setzt, Ansätze findet. Worum geht's? Sag mal. Endlich, lange angekündigt, eigentlich ja fast schon überfällig.
Sehr lange, ja, aber was sagst du denn zum Sieger bei Paris-Roubaix? Also war das für dich jetzt überraschend?
Ja, ich sage Glückwunsch erstmal. Vor allem Glückwunsch, starke Leistung. Ich war persönlich... hätte da durchaus mit gerechnet.
Der Kollege aus den Niederlanden, den wir sehr schätzen, der hat den als Firebeast beschrieben.
Auch darauf nochmal anstoßen. Sehr sympathisch.
Ja, ja. Ja. Und finde ich auch, also ich bin mit deiner Einschätzung zu Dylan van Baarle stimme ich 100%, also wir sind uns da 100%ig. Einig, David, dass...
Passt ja kein Haar mehr zwischen uns.
Nee, in der Expertise. Also da gratuliere ich dir auch. Du hast echt sehr viel aufgearbeitet in den
letzten zwei Jahren
oder was? Also ist ungefähr 2 Jahre her, dass dir das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, hier
verkauft,
vor der Haustür...
Verkauft.
geschenkt. Ich bin mit meinem Rennrad nachts eine Runde gefahren und habe dir das... Buch hier vor ziemlich genau 2 Jahren, es war in der ersten Lockdown-Phase, habe ich dir das hier an der Tür überreicht. Und Leute, wenn ihr persönlich 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, soll, darf, vielleicht auch kann.
Was kann ein Rennradfahrer wissen?
Ich fahre im Moment überall hin mit diesem Buch, also bei Order größer als 5 Stück würde ich mich an viele Orte bewegen. So, jetzt sind wir aber wieder zurück. Das zieht sich. Was war sonst noch so passiert? Was ist eigentlich mit der letzten Folge passiert? Der Osterfolge, die wir ja groß angekündigt hatten?
Wie?
Hängt die noch im Hafen von Shanghai oder was ist da los? Also ich habe gelesen, schlimm. Also Supply Side Inflation kommt. Groß, wird richtig schlimm und mir ist es so, als ob die Folge nicht geliefert werden konnte. Das
nicht
hat sicherlich
bestellt, schon vor Wochen.
Lieferkette
abgerissen.
Abgerissen.
nicht nur stockend, nicht existent.
Passt auch zu Paris-Roubaix.
Supply Chain dead.
Ja, das passt auch zu Paris-Roubaix.
Ja.
Du hast ja sicherlich die spektakulären Materialaussetzer gesehen.
Oh, ja.
Wahnsinn.
Nachgearbeitet.
Hast du es dir angeguckt?
Gesehen ja nicht, aber nachgearbeitet.
Ach, wir hatten das ja schon 2-mal besprochen.
Nein, ich habe es wirklich nachgearbeitet.
Mach doch mal den Crazy Frog.
Bitte?
Mach doch mal den Crazy Frog.
Bitte? Wenn es passt.
Okay.
Wenn es passt.
Alles klar. So, das darf sich hier schon auch jetzt dehnen, weil das ist nämlich unser Thema gleich. Mhm. Gleich, Leute, geht es ums Dehnen, aber vorher noch.
Gleich wirst du gesprochen haben. Ne?
Vorher wollte ich noch etwas sagen zum Thema Materialaussetzer. Das ist interessant. Wir haben gerade über Shanghai gesprochen. Das Thema ist mehr oder weniger durchgearbeitet worden von uns beiden. Mhm. Du nix und hast eigentlich nicht viel beizutragen.
Ja,
aber
Shanghai, nee. Das ist
ökonomisch bist du aber ja ganz fit.
Vergleichsweise.
Und dann ist jetzt die Frage, könntest du dir vorstellen, dass in einem Profirennen Felgen rollen, die falsch bedruckt worden sind, die eigentlich gar nicht von dem Hersteller sind, der da draufsteht, sondern von AliExpress?
Zur Anwendung kommen.
Ja.
Vorstellbar ist vieles, ob man damit rechnet, weniger. Ne? Da eine gewisse Qualitätskontrollmechanismen und verlässliche Lieferanten würde ich jetzt im Profibereich durchaus unterstellen. Aber offenbar, wenn du schon die Andeutung machst, und ich habe es ja auch gelesen, dass da durchaus fragwürdige Materialzustände herrschten in Paris-Roubaix, in diesem Paris-Roubaix, in dem schönen Ort namens Paris-Roubaix.
Ja. Ja,
wer kennt ihn nicht?
Wir sind ja sonst nicht
traditionell
so
verbringst du ja die Osterferien in Paris-Roubaix.
Naja, du weißt, dass letztes Jahr an Ostern welches Rennen war. Bitte nochmal nach in der Kram nochmal in deinem Gedächtnis, David. Nicht Paris-Roubaix.
Wer war Flandern?
Flandern. Super, super. Mhm. Wirklich toll. Und,
ja.
Aber Leute, wir sind sonst
weißt
nicht
doch
so
noch,
nah.
Weißt du noch, was wir vor einem Jahr in Season 1 gesendet
ja.
haben?
Ab und wer weiß, was nächstes Jahr an Ostern sein wird.
Ja.
Ich klammer kurz aus, bitte erinnere mich nochmal gleich schnell, ganz schnell daran, Termin, sag gleich nochmal das Wort Termin. Aber wir sind sonst nicht so nah am Profisport, weil wir sagen, ja, wir wollen nicht, keine Ahnung, Roadbike sein oder Cycling Magazine oder so. Die machen alle einen super Job. Das könnten wir gar nicht so gut in diesem Podcast.
Also ich nicht. Ich nicht.
Und deshalb wollen wir das eigentlich auch nicht machen, aber
Termin.
Es lohnt sich schon mal dahin zu gucken. Die Videos, es sind Videos, kursieren von den Materialfehlern bei Paris-Roubaix. Es ist also ein spektakuläres Video aus dem Wald von Arenberg aufgetaucht, auf dem Wout van Aert sein Rad nicht mehr fahren kann, sondern von seinem niederländischen Kollegen das Rad in die Hand gedrückt bekommt und danach sieht spektakulär aus. Klickt doch mal rein, Leute.
Mhm. Verlinken wir das?
Nee.
Okay.
Sondern selber suchen.
Ja, gut.
Mhm. Ja, also ein bisschen, also, oder?
Bisschen,
ja, wir können jetzt nicht jeden Link.
Bisschen Einsatz. Wir geben hier nachts um 9:30 alles. Ja. Bisschen einmal bei YouTube eingeben. Wir machen nicht alles, ne? Oder vielleicht so ein Service für unsere Steady-Abonnenten. Das könnte sein.
Da kommt ja jetzt was
YouTube-Links,
anderes. Da kommt ja jetzt was
verschicken.
Anderes.
Sag nochmal Termin. Also Termin zum Stichwort Termin. Ich sollte dich erinnern.
Das kann ich ja nicht.
Weißt du gar nicht.
Was?
Du hast eben gesagt, sag gleich nochmal Termin.
Habe ich heute noch was vor?
Stichwort Termin. Weißt du nicht.
Ich blöffe gerade.
Ja.
Ich habe überlegt, ob es jetzt noch ein Thema ist, weil eben kam es mir wieder eine unheimlich gute Idee vor, darüber zu reden.
Hm.
Was würdet ihr denn davon, also ich wende mich jetzt direkt mal ans Publikum, weil wir machen ja jetzt quasi auch eine Live-Show bald. Was würdet ihr denn davon halten, wenn der Podcast jetzt nicht mehr jede Woche am Freitag wie jede Woche käme, sondern plötzlich nur noch im Herbst montags. So, und jetzt ist gerade das Thema, dass die Frühjahrsklassiker, die zwei ganz großen Frühjahrsklassiker, da ist das Gespräch aufgekommen, ob die nicht in den Herbst gerückt werden sollen. Die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, der Weltverbandsvorsitzende, Präsident Lapartien, ist offen dafür.
Mhm.
Und diese Diskussion
schließt nichts aus.
Die ist gerade in Gang gekommen. Finde ich spannend. Also das wäre ja so, als ob wir plötzlich über Mountainbike sprechen würden.
In etwa. Ne?
Auch denkbar.
Kann man das so vergleichen? Also
ja,
vergleichen kann man ja vieles.
Klassiker.
Ja, sind eigentlich, ja. Mhm. Was sind die Argumente davor? Wer ist dafür, wer ist dagegen?
Keine Ahnung.
Okay. Fragen wir mal beim Besenwagen.
Sollen das zum Thema?
Das interessiert?
Wir haben ja auch mehr Zeit. Wir haben ja nicht so viel Zeit und wir haben, anders als viele andere Podcasts, ja Content vorgeladen, der ist ja schon, der ist ja hinten drin im Puffer. Der muss ja gleich abgefeuert werden.
Ah.
Und deswegen sind wir ja quasi schon ein bisschen unter Druck hier, wie bei Paris-Roubaix. Wir sind von der, also überrascht worden davon, dass hinten ein unheimlicher Druck gemacht wird und wir müssen jetzt auch gucken, dass wir vorne entsprechend, die Straße darf von uns jetzt nicht blockiert werden, da will jemand vorbei. Der Content will an uns vorbei.
Man hört das hier so ein bisschen, ich sitze hier also auf diesem alteingesessenen
Ja, das sieht auch sehr gut aus, wie du das machst. Du bist sehr beweglich in der Körpermitte.
Ja, ja, ich habe aber zugenommen.
Hast du das Gefühl,
ist dir jetzt aufgefallen, dass ich zugenommen habe?
Nö, du sagst für mich...
Seit ich nicht mehr rauche, immer noch, schon seit mehr als 4 Wochen jetzt.
Nö, du siehst, wie ich zu meiner Frau immer sage, schön drall aus. Ja, das meine ich aber auch immer sehr. Also eigentlich ist das...
Der David. Und wie geht's dem David so? Ja, der war letztes Mal, sah er noch schön drall aus. Hatte so einen Linksdrall nach 20 Bier. Das meinst du
wahrscheinlich. Nee. Ich meine schon so diese schöne Spannung, die da hinter dem Hemdknopf.
Ja,
einer ist
ja bei diesem Hemd springt da nichts auf in der Körpermitte.
Muss aufpassen. Wenn du das nachher beim Zähneputzen oder wenn du dich dehnst, dann könnte es natürlich passieren, dass da was wegspringt.
Ja, das kann sein, aber dann muss man eben nähen. Alles wieder zusammen tackern.
Mann.
So. Das mache ich.
Du selbst.
Nähen mache ich selbst.
Kannst du das?
Knopf annähen.
Toll. Knopf was war annähen. Der Bundeswehr eigentlich?
Ich habe nicht gedient. Nee.
Verweigert oder ausgemustert worden?
Beides. Nee, T2 gemustert wegen dieser Augen. Und, aber
T2 ist doch nicht schlecht.
Aber verweigert.
T2 ist auch nicht so schlecht.
T2, ja, wär die Kurzsichtigkeit nicht, dann hätte es wahrscheinlich sogar auch für T1 gereicht.
Ja, hättest du es ja nochmal überlegt.
Oder gäbe es da eine Größenvorgabe? War ich wahrscheinlich zu klein auch. Musst du da nicht mindestens
wie groß müssen eigentlich die,
mal Frage an hier unsere Crowd, vielleicht weiß das
ganz
jemand.
Ganz anderes, wie groß müssen eigentlich die Guards bei der Königin am Buckingham Palace sein? Die müssen ja groß sein, die haben, glaube ich, irgendeine Vorgabe. Das auch bitte nochmal nachgucken, auch da bitte eine E-Mail. Ich habe keine Lust, das alles selber nachzugucken.
Genau, da warst du ja jüngst auch gewesen, ne? Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Du warst auf jeden Fall wieder sehr viel unterwegs, ne? Also man muss schon sagen, Mallorca zuletzt und dann Großbritannien, Frankreich, Benelux-Region, jetzt wieder Dach unterwegs. Ich habe gehört, ich komme jetzt gerade hier vom
Möhnesee
aus Ostwestfalen, Lippe, schöne Gegend, Möhnesee, sehr schön.
War ich heute, habe mein Auto inzwischen auf unter 5 Liter bekommen.
Gedrückt bekommen.
Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber Fuel Economy ist hier sehr, sehr gut.
Stark.
Und da bin ich schon auch ein Stück weit stolz drauf. Es wird immer gehupt auf der Autobahn, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das ist. Aber
ja, aber man tut halt alles, um Putin 1 auszuwischen.
Das
ne?
Sowieso. Ich bin eben hier im Treppenhaus, übrigens, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast,
nein,
extra im Dunkeln hochgeschlichen.
Ah ja.
Einmal fast gestürzt und dann in dem Moment, als ich fast bei dir oben angekommen bin, hast du das Licht angemacht. Da habe ich gedacht, na danke.
Na toll, David. Ja, ich lese das immer wieder, Aktionen, da muss ich mich jetzt wirklich mal offiziell auch gegen aussprechen. Das finde ich wirklich einen absoluten moralischen Tiefpunkt. Hier in unserer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft. Diese Vorstellung, man könnte jetzt hier ein bisschen die Heizung runterdrehen und mal das Licht auslassen und damit den Krieg in der Ukraine beenden. Also so leicht ist Weltpolitik nicht zu lösen. Also Konflikte in der Welt, bewaffnete Konflikte sind so leicht von Deutschland aus nicht zu lösen. Das möchte ich hier mal betonen. Und wer meint, damit schon seinen moralischen Beitrag geleistet zu haben, der irrt.
Jetzt haben wir uns aber weit aufs Glatteis hinaus begeben. Aber ich als Politologe bin ja berechtigt zu sagen, Du hast recht. Und alle anderen, die das anders sehen, haben keine Ahnung. So, Thema jetzt.
Oh, du bist sehr laut auf einmal, ne? Aber es wird auch.
Mir war das jetzt.
Es wird auch hitzig.
Ist das unangenehm? Ich bin ja sehr konfliktscheu. Und das wollte ich jetzt nicht.
Ich nicht.
Ist ja hier auch ein Stück weit mein, nicht nur dein, sondern auch mein Podcast.
Nee, es ist absolut dein.
Und wenn ich jetzt hier als ja, sagen wir mal, Feind von Frau Neubauer oder wie sie heißt, plötzlich mit ins Boot komme, dann aber weiß ich aber auch nicht.
Dann zappenduster.
Also, wir hatten ja versucht, auch die FFF-Bewegung ein Stück weit mitzunehmen mit dem einen Podcast, du erinnerst dich, Ende letzten Jahres, ging um
Nachhaltigkeit.
Die Frage, ob
Nachhaltigkeit wie der Bundeskanzler AD.
Aber wir können es ja erlauben eigentlich auch, weil wir sind ja ein Stück weit so
losgelöst vom Rennradsport inzwischen hier beim Podcast.
Nee,
haben uns
aber jetzt
losgesagt.
Kommen wir zurück zum Thema.
Ja.
Das eigentliche Thema heute, und das haben wir sehr schön gemacht, wir haben
wir
wieder mal gedehnt, das Intro hier, und jetzt sind wir da, würde ich sagen, oder?
Jetzt sind wir da, jetzt fahren wir es mal ab. Also es geht, ihr macht wie üblich eine kleine Vorstellungsrunde.
Du hast ja noch gar nicht gesagt, mit wem ich spreche, ich auch nicht, machen wir gleich. Aber was wir sagen müssen ist, das hat sich gezogen wie Kaugummi, und das haben ja die eifrigen HörerInnen und Hörer. Ich sage das jetzt einfach nochmal so. Ich mag es nämlich ehrlich, ich störe mich immer noch daran, HörerInnen zu sagen. Ich finde das nicht, also mir kommt das nicht so leicht über den.
Ja, dann hat also dieser Hörer, der das mal bemerkt hat, dieses gequälte Gendern hier bemängelt hat, hat er also recht gehabt. Wir haben uns hier darüber mokiert.
Ich habe
gesagt, mir geht das ganz leicht von den Lippen. HörerInnen, kein Problem.
Ja, aber HörerInnen ist ja was anderes.
HörerInnen. Ich sage HörerInnen.
Mir geht das leicht über die Lippen, aber ja, ich habe das heute auch überlegt. Ich habe heute den Deutschlandfunk gehört.
Ja, nicht zu lange überlegen. Das ist nicht immer gut.
Und dann habe ich gesagt, ist ja ganz cool. Wir erleben ja einen doch schon ziemlich fundamentalen Wandel in der angewandten Sprache. Auf der anderen Seite ist es ja immer so. Ist ja immer so. Und da sind wir wieder bei den Hörerinnen und Hörern. Es gab vor längerer Zeit eine Hörerin, die hatte sich gewünscht, dass wir mal was über Dänen machen. Das ist schon lange her.
Ja.
War letztes Jahr während der Tour de France, glaube ich. Und habe ich jetzt extra so falsch ausgesprochen. Ich kann ja sehr gut Französisch. Weißt du ja auch. Und dann.
Mary.
Dann habe ich eine Gesprächspartnerin im Laufe der Zeit irgendwann mal kennengelernt, die super passt. Aus der Schweiz. Erklärt gleich ihren etwas anderen Tonfall. Die habe ich angefragt. Die hatte auch sofort Lust. Aber wirklich überhaupt keine Zeit. Sie ist total eingespannt. Und deswegen hat sich die Gespräche.
Und ist Schweizerin. Denen man ja nachsagt, dass da die Uhren etwas langsamer ticken.
Wusstest
aber das
du,
ist natürlich
Menschen
übles Vorurteil.
Wie viele Uhrenindustrie arbeiten?
Bitte?
Wie viele Menschen in der Schweizer Uhrenindustrie
arbeiten? Ich nehme an, bis zu 70% der schweizerischen Bevölkerung.
Ja, aber es ist erstaunlich, und man muss schon sagen, eine relevante Industrie
in
einem mitteleuropäischen Land auf diesem Entwicklungsgrad, das Uhren herstellt, habe ich mich mal sehr fast schon drüber gewundert, wobei mich wirft eigentlich so schnell nichts aus.
Mich wundert eigentlich fast nichts mehr.
Kaum noch etwas.
Im Elfenbeinturm wird eben der Horizont auch ein bisschen enger. Genau. Wie ist es eigentlich jetzt, also um es noch ein bisschen zu dehnen, bis wir jetzt hier zu dem sehr spannenden, interessanten Interview kommen. Zwei Punkte noch. Ich möchte dich fragen nach dem aktuellen Status deines neuen Longsellers in spe, möchte ich sagen.
Das ist ein sehr unangenehmes Thema. Ich habe
noch nicht fast
zu Hause, deshalb. Ja, aber gut, ich habe eine Deadline, und du weißt, was eine Deadline für mich bedeutet. Das ist nicht verhandelbar. Die Deadline ist nicht verhandelbar. Wir arbeiten auf Deadlines, Leute. Und, ja, und viele, das ist ja auch der Unterschied zwischen denen, die hören und denen, die senden. Ja, Leute, ihr hört nur, weil ihr nicht sendet, weil ihr keine Deadlines habt.
Genau.
Denkt mal drüber nach.
Wir können nur senden, weil es eben Deadlines, harte Deadlines gibt, die wir uns selbst setzen. Weil Mark Twain hat ja mal gesagt, ohne Deadlines würde ja nie irgendwas fertig.
Twain war sehr oft sehr...
Also wird ihm zugeschrieben.
Er hat auch ein sehr schönes Fahrradquote, das ich jetzt nicht im Kopf habe, aber es lohnt sich.
Ja, das liefern wir danach oder machen das nächstes Mal.
Das steht übrigens auch in dem Buch.
Ja.
Und jetzt pass auf, Beyond the Finish Line. Mhm. Philipp Hümpendahl und ich haben, also ich nur ein bisschen, aber
steht
Philipp.
Steht hier auch irgendwo rum.
Steht hier, das ist ein sehr, sehr schönes Bild.
Ein
schöner Bildband. Mhm.
So ein Coffee-Table-Book.
Coffee-Table-Book, mhm. Das auch Anklang gefunden hat in der Fachpresse.
Mhm. Also, man kann festhalten, neues Buch, du bist ja jetzt ein bisschen rumgeeiert, ne? Neues Buch. Ah, schwierig. Noch nicht ganz fertig.
Ne? Gar nichts ist schwierig. Aber es gibt halt keine Zeit.
Ja, ja.
Mhm. Also, es ist nicht schwierig. Schwierig ist was anderes. Ja. Wenn es
gibt ja so, apropos, unterschließt sich ja wieder ein kleiner Kreis, ne? Die einen haben die Uhren, die anderen haben die Zeit, ne? Das ist, glaube ich, ein afrikanisches Sprichwort.
Ich habe in
die Europäer haben die Uhren, wir haben die Zeit.
Ich habe sehr viel gelernt in Burkina Faso.
Faso, sagt man ja, glaube ich, ne? Ja, oder? Sagst du? Hast du mal gesagt?
Nein.
Okay.
Und auch das, der Umgang mit der Zeit ist mir dort
entglitten.
Teilweise. Aber ich habe die, also das ist das eine, das Buch wird pünktlich fertig, aber mein Fortschritt in der letzten Zeit, seitdem ich auf Mallorca war, ist also indiskutabel. Das muss ich wirklich sagen und das liegt auch teilweise daran, dass ich noch Verpflichtungen habe, auch private Verpflichtungen und die sind überbordend. Und ich habe nur zwei Kinder, anders als andere Leute im Podcast unter den Zuhörern, die sich ständig rühmen, weil sie mehr als zwei Kinder haben. Auch das finde ich persönlich sehr respektabel.
Fast. Ja. Ja.
Fast alle haben mehr als zwei Kinder.
Ja.
Und deshalb.
Zu Recht. völlig zu Recht.
Nein, aber das ist das erste Thema, haben wir damit abgehakt. Das Buch wird kommen.
Gut.
Ich bin noch sozusagen in den letzten Zügen. Man wird wieder mal, wenn man dabei zugucken würde, wäre man erschrocken, unter welchen Bedingungen so ein Buch zusammengekloppt wird.
Ja, zusammengestümpert. Nein, es wird sicherlich wieder ganz toll. Vorbestellungen sind möglich oder noch nicht?
Ne? Als einfach ein.
Okay, aber Nachbestellungen sind möglich von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wir wollen den kleinen gelben Klassiker, wie ich ihn liebevoll getauft habe, nochmal erwähnen. Er ist nach wie vor gut, wie das Klassiker, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ebenso an sich haben. So, das war das eine Thema, die eine Frage, die ich hatte. Das zweite war, bevor wir jetzt wirklich
eine
dann gleich
kurze
das...
Zwischenbemerkung sei mir erlaubt, wir reden gleich über denen.
Genau, es dehnt sich noch ein bisschen, es zieht sich noch ein bisschen in die Länge. Das ist hier Stilmittel, was völlig überdehnt ist natürlich inzwischen. Ich wollte dir kurz vormachen.
Overstretched and underfucked, oder wie heißt das nochmal?
Ja, so ähnlich, genau. Ja. Wir hören ja jetzt hier die ganze Zeit schon meinen quietschenden Stuhl, ne? Bürostuhl, auf dem ich hier herumrutsche. Und ich kann dir mal vormachen, wie ich üblicherweise hier...
Ich beschreibe das, du machst.
Ich komme nicht so weit ran.
David sitzt jetzt gerade in einer... Also er hat keine Schuhe an, er sitzt in einer Blue Jeans... Ich weiß nicht, ob das Zigaretten sind, die da aus der Tasche rausragen oder das
Was?
Handy. Hier, da.
Nein, das keine hier? Zigaretten. Zigaretten ist sehr vorbei.
Nee, eben. Ich wollte nochmal kontrollieren. So, jetzt sitzt er jetzt. Hat er Schwierigkeiten,
ich
mit der Hand in die Hosentasche reinzukommen, weil
ich
der
raus.
Spannt doch ziemlich.
Es ist ein Kartenetui. Okay. Etui. Oder auch Etui.
Er sitzt in einem schwarzen Leder- oder vielleicht Velourstuhl.
Ja, Kunstleder wird Kunstleder, das sein. Das
ja, Velour.
Leder kann ich mir nicht leisten.
Und er hat sich jetzt, so, die Beine sind angewinkelt, der Rücken etwas angewinkelt.
So normalerweise, ich wollte ja einfach vormachen, wie ich normalerweise hier sitze, stundenlang, nämlich so.
Ja, der Rücken geht nach vorne.
Ja.
Rücken geht
die
nach
Schultern.
Vorne. Schultern ziehen sich zusammen nach innen. Das nach, ist eine schöne
nach innen und
Rennrad,
oben.
Eine schöne Rennradposition.
Ja, aber du weißt ja, was dann passiert. Wo tut es dann abends weh?
Ja, im Nacken.
Im Nacken und vor allem im unteren Rücken. Hier, ja, da.
Kenn ich nicht.
Da ist der Zug drauf. Da kenn ist er drauf.
So, das heißt,
und was ich dann mache ist.
Jetzt hat er sich
was ich dann
zurückgelehnt.
Mache, ist einfach auch mal.
Jetzt lehnst du dich zurück. Du legst das rechte Bein über das linke Knie.
Ja.
Und bist jetzt ganz entspannt zurückgelehnt. Du dehnst mit der linken Hand, drückst du auf den rechten Oberschenkel Innenseite, drückst also den Oberschenkel nach außen.
Ja, und dehne dadurch
die Hüfte.
Den Hüftbeuger. Ne?
Hüftbeuger. Der Bauch.
Da sagte mal einer, sie haben, so ein Orthopäde, glaube ich, sie haben Hüftmuskulatur wie so ein Fußballer. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Nämlich hier ist ja nix mit Beweglichkeit. Ah, so, da komme ich schon fast
ja,
nicht hoch.
Ja, das ist jetzt sehr schön eingeführt. Also, macht ja die andere Seite hoch. Und wie lange machst du das so? Wie oft machst du das so?
Ich mache das vor allem dann, wenn es unten im unteren Rücken zwickt.
Also erst, wenn es soweit ist.
Ja, leider.
Vorhin.
Ich versuche das auch manchmal morgens nach dem Duschen noch kurz auf dem Bett mal 5 Minuten zu machen. Meistens plärren dann aber irgendwelche Kinder und wollen nicht sich anziehen und geschweige denn Zähne putzen und haben noch dies und das vor und man selber steht da mit der Peitsche.
Kann sich wieder nicht abgrenzen.
Und guckt auf die Uhr.
Ja. Das ist ja immer schön und gut, das wollte ich auch nochmal sagen. Ist auch ein schöner Talking Point. Es ist ja schön und gut, was wir alles lesen über optimale Lebensführung, inneren Frieden, Stretching und so weiter, aber wir leben doch alle in diesen komischen sozialen Konstrukten, in denen uns die anderen Leute einfach nicht in Ruhe lassen wollen.
Ja.
Naja, wie dem auch sei, du hast das sehr schön vorgeführt. Ich glaube, da führst du sehr schön auch ins Thema rein, weil darum geht's.
Es hilft auf jeden Fall, muss ich sagen. Mir geht's dann, wenn ich dann mal so Rückenschmerzen habe.
Viel entspannter aus.
Ja, aber zum Sprechen wäre es natürlich besser, wenn ich mich wieder ein bisschen aufrichte.
Ja.
Heute geht's auch. Heute habe ich nicht so schlimm da gesessen
ja,
und auch mal zu wenig natürlich, zu wenig. Aber das stimmt ja immer. Also es hilft auf jeden Fall und ich kann es empfehlen. Ich mache das, wenn ich mal Sport mache. Das habe ich jetzt lange nicht, weil ja auch diese Corona-Infektion. Wobei ich heute jetzt, aber das führt wahrscheinlich dann wirklich zu weit, hier den ultimativen
Myokarditis-Test
hatte. Aber gut, können wir jetzt mal abspielen hier das Interview.
Aha.
Endlich. Stellt ihr euch vor, stellt sie sich vor, hast du danach gefragt, wie üblich, das ist ja so ein bisschen nach Stilmittel bei dir.
Ja, das haben wir gemacht.
Also sie,
haben wir gesagt,
eine Schweizerin.
Und wir werden lernen, Leute, dass Frauen einfach schneller in der Anpassung sind als Männer.
Oh. Okay, spannend.
Ein wunderbarer Morgen, wo ich bin, auch wenn ich gerade totalen Stress hatte, um meine Tochter in die Schule zu bringen, zur Ferienbetreuung, auch auf den letzten Drücker wieder mal, obwohl 10 Uhr die Startzeit war. Ich habe jetzt nach langer, langer Zeit der Vorverabredung jemanden an der Leitung, wo ich mich sehr darüber freue, dass wir endlich sprechen können. Wer ist jetzt mit mir verbunden?
Hallo Tim, das ist die Karin Albrecht aus Zürich. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, heute uns für dieses Gespräch zu treffen. Ich freue mich, mit dir über Beweglichkeit, über Dehnen und Stretching zu sprechen. Und vor allem von der Sichtweise vom Thema Fahrrad, Rennrad, Biken aus gesehen.
Karin, bist du Rennradfahrerin?
Nein. Also Radfahren ist überhaupt nicht meine Tasse Tee. Und das werden wir während dem Gespräch auch, werdet ihr mich da verstehen. Ich habe viele Freunde um mich herum, die begeisterte Radfahrer sind, alle Arten von Radfahren. Aber ich selber fühle mich auf einem Rad nicht wirklich, wirklich heimisch.
Du bist, und das ist die Vorgeschichte, wir haben schon vor längerem wir beide gesprochen für eine ganz andere Geschichte. Es ging um eine Serie für die Apothekenumschau. Ja. Da ging es ja um verschiedene Aspekte von Fitness. Da war Beweglichkeit ein großer Aspekt und du warst sicherlich eine der besten Expertinnen und Experten, mit denen man überhaupt sprechen konnte zu dem Thema. Das war sehr, sehr gut. Und es gab vor längerem einen Wunsch einer Hörerin bei uns, dass wir auch mal was zum Thema Beweglichkeit machen. Lustigerweise habe ich auch eben im Vorgespräch schon gesagt, kam das sozusagen von weiblicher Seite. Das ist ja nicht das, was klassischerweise mit dem Rennradfahrer in Verbindung gebracht wird. Das Dehnen, das Stretchen, das ja vielleicht den Körper in andere Dimensionen hineinbewegen. Vielleicht fangen wir mal so damit an. Würdest du sagen, dass Rennradfahrer im Zweifelsfall ungedehnte Menschen sind?
Ja, es ist natürlich so, dass das Rennradfahren eine ganz, ganz extreme Leistung ist. Und zwar auf verschiedene Arten. Sicherlich herz-kreislauf-mäßig, aber das ist ja nicht meine Kernkompetenz. Aber wenn du dir das Bild anschaust, in was für einer Position ein Rennradfahrer seine unglaubliche Leistung erbringt, und wenn wir uns dann überlegen, wie oft und wie lange diese Körperhaltung, diese Position eingenommen ist während der Leistung, dann muss man sich im Klaren sein, dass das mit dem Körper und mit der Körperhaltung etwas macht. Das gibt Anpassungen. Und ich muss annehmen, dass die Rennradfahrerinnen das früher bemerken, dass ihr Sport, ihre Leidenschaft etwas mit ihrer Körperhaltung und mit ihrem Befinden macht, abgesehen von den positiven Wirkungen und der Freude dieser Sportart. Und deshalb wundert es mich nicht, dass es jetzt eher dieser Impuls eher von einer Frau ausgegangen ist, weil ich annehme, ich hoffe, das ist ein Vorurteil, dass die Männer etwas später merken, dass sie einfach was tun müssen, dass das Rennradfahren alleine in ihrem Alltag und in ihrem Alterungsprozess nicht nur positive Auswirkungen hat.
Okay, die positiven Auswirkungen, die schicken wir einfach mal vorweg. Deswegen machen wir das ja alles. Also das ist alles quasi geschenkt.
Ja.
Wir reden jetzt quasi über die Probleme, die entstehen. Und viele Menschen sind ja, wie ich, mit 6 Stunden Rennradfahren in der Woche bei weitem unzufrieden. Also wenn man das dann häufiger macht, dann hätte man gerne 10 bis 12. Manche machen sogar noch mehr. Da kenne ich viele. Viele Hörer machen das auch so. Würdest du sagen, das ist automatisch dann so, wenn man das nur macht, also in Rennradpositur unterwegs ist, dass das zu den, wie nennt man es, Verkürzungen führen wird?
Früher hätte man gesagt, es führt zu Verkürzungen. Heute nutzt man das Wort Verkürzungen nicht mehr gerne, weil Verkürzungen uns immer so ein Image geben, dass ein Material zu kurz ist, also die Muskelfaser ist zu kurz, oder heute ist es ja, sagt man ja wahnsinnig gerne, die Faszie ist zu kurz. Und dann war eine Zeit lang die Idee, dass die Sehnen zu kurz sind. So. Also man hat so das Gefühl, dass ein Material zu kurz ist. Ich würde annehmen, dass wenn jemand ein Leben lang Rennrad fährt, dass es tatsächlich strukturelle Anpassungen gibt, also dass tatsächlich gewisse Sarkomere abgebaut werden und so weiter. Aber bevor das stattfindet, und das finde ich so spannend, bevor das stattfindet, findet ein Umbau im Gehirn statt. Das heißt, das Gehirn akzeptiert diese Position auf dem Rennrad, also diese extreme Beugung, akzeptiert das Gehirn als eine normale Körperhaltung, eine normale Leistungsposition. Also je mehr und je länger man in dieser Position ist, das ist das Gleiche, wie wenn jemand am Tag 13 Stunden krumm auf dem Stuhl sitzt, vor dem Rechner, dann wird ja diese krumme Position im Hirn als normal abgelegt. Das gibt eine neue neurale oder neuronale, sagt man in Deutschland lieber, eine neue neuronale Norm. Und diese Norm führt natürlich zu einer großen Einseitigkeit. Und diese Einseitigkeit ist einerseits muskulär, hat aber natürlich Auswirkungen auf knöcherne Strukturen. Das heißt, beim Rennradfahrer heißt das Iliosakralgelenk, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, hochproblematisch Halswirbelsäule, Atmung durch die Beugung und die Adduktion. Also Adduktion heißt die schmale Position der Arme. Und dann natürlich die muskulären Anpassungen in der Beinmuskulatur, die man dann als Rennradfahrer als Verkürzung wahrnimmt.
Okay, das sind Anpassungen.
Ja.
Würde ich jetzt sagen, mein Hobby mache ich gerne, ist auch kein Problem, oder? Also würde es sofort zu Schmerzen führen oder bald zu Schmerzen führen?
Ja, das kommt halt auch wieder darauf an. Das kommt darauf an, auf Belastung und Belastbarkeit, ob es zu Schmerzen oder wann es zu Schmerzen führt. Da habt ihr mehr Erfahrungen. Wenn ich mir zum Beispiel die Halswirbelsäule anschaue, wie der Kopf und der Hals platziert ist während dem Fahren und ich mir jetzt noch vorstelle, dass da zum Beispiel Kälte wirkt, kalter Wind, auf diese extreme Halsposition. Ich meine, wir sind uns sicher einig, Tim, dass diese Halswirbelsäulenposition weit weg ist von dem, wie sie gedacht ist, also was eine neurale Norm wäre, also wie die Bandscheiben und die Halswirbel funktionieren in einer aufrechten Haltung. Das ist ja extrem weit weg. Und wenn ich das jetzt noch aussetze, gewissen Witterungsbedingungen, gewissen Erschütterungen, ich weiß nicht, wie viele Erschütterungen ihr beim Rennradfahren von der Unterlagsfläche habt, wahrscheinlich weniger als die Biker oder die Downhill-Biker.
Das ist schon relevant. Also es ist so, das haben wir auch im Podcast gelernt, dass tatsächlich auch das klassische Rennrad natürlich über die Erschütterungen auf der Straße eine enorme Energie im Körper fürs Abfedern verlangt. Das heißt, der Körper muss mit seinen Gelenken, Muskeln und seiner gesamten Kraft ja dagegen arbeiten. Auch wenn es nur kleine Erschütterungen in der Straße sind. In Summe ist es viel, um den Vortrieb aufrechtzuerhalten.
Ja. Ich denke mir, deine Frage nach dem Schmerz ist eine Frage, die einen zu großen Sprung macht für mich. Weil bevor es schmerzt und bevor es Strukturen wirklich schädigt, hast du ja ganz viele andere Effekte, nämlich zum Beispiel die Körperhaltung verändert sich. Also die Brustwirbelsäule, die Streckung in der Brustwirbelsäule geht verloren, die Lendenwirbelsäule ist belastet, die Lendenwirbelsäulenlordose geht verloren, das heißt, dass die Streckerkette, die Kette, die funktionelle Streckung, das funktionelle Gangbild, die Kraft zum Bergaufgehen, zum Treppeaufgehen und so, diese Kette wird ja durch diese monotonen Beugungen gestört. Und das sieht man. Das spürt der Mensch auch, wenn er es denn spürt. Dann ist es so, dass das Gangbild sich verändert, weil die Schrittlänge sich verändert. Weil die Muskulatur ist ja auf eine ganz andere Leistung eingestellt. Also das, was ihr an Kraft generiert auf dem Rennrad, das wird ja zu 90% von Beugemuskulatur generiert.
Ja.
Und der funktionelle Gang, der wird 50-50 von Beugern und Streckern oder vielleicht sogar 40-60 von Beugern und Streckern generiert. Bin ich jetzt zu kompliziert in meiner Argumentation?
Nein, oder? Das kommt hin.
Okay.
Wir sitzen ja zum Beispiel im Büro, die viele von uns oder anders auch im Alltag herum.
Ja.
Macht dann das bisschen.
Es ist ein Unterschied.
Okay.
Tim, das ist ein Unterschied, weil es ist beides blöd.
Ja.
Gell? Aber es ist. Das Sitzen im Büro ist insofern ein bisschen weniger blöd, weil es die Veränderung langsamer macht. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich im Büro sitze, dann ist diese Beugemuskulatur passiv. Und wenn ihr auf dem Rad sitzt, dann macht ihr diese Beugung aktiv. Das heißt, das ist die Veränderung, diese neuronale muskuläre Dysbalance passiert natürlich viel, viel, viel schneller. Je öfters und je länger man Rad fährt, desto schneller passiert diese neuronale, muskuläre Dysbalance.
Das ist ganz spannend. Ja. Der Körper baut sich um, und zwar relativ schnell, das verstehe ich.
Ja, also erstmal im Kopf, also im Gehirn, und dann natürlich in seiner Funktion. Ihr werdet auf dem Rad immer besser. Die Muskulatur versteht, aha, so muss ich ticken, so muss ich tun. Also du wirst auf dem Rad immer besser, aber du wirst in deiner natürlichen Körperhaltung, in deiner natürlichen Aktivität, im Schutz zum Beispiel, im Schutz in der segmentalen Stabilisation der Wirbelsäule, in der dynamischen Stabilisation der Wirbelsäule, in der Atmung, in der Funktion des Beckenbodens und so weiter, passieren Anpassungen, die weit weg sind von, jetzt sage ich es wieder, von, ich weiß, weißt du, normal ist so ein blödes Wort, ich mag das Wort normal nicht. Hast du ein besseres Wort für normal?
Das ist eine Frage, die ich jeden Tag mit meinen Kindern bespreche.
Ja.
Und ich habe da auch noch keine richtige Lösung für gefunden. Es ist normal, ist natürlich schon auch berechtigt, wenn wir sagen, das dient dem langfristigen Schutz des Organismus, würde ich schon sagen, dass man jetzt bei Norm, das sagen wir mal so, das können wir jetzt als normal vorausschicken. Ob das dann am Ende alle Hörerinnen und Hörer zufriedenstellt, das ist dann eine andere Diskussion. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, es braucht ja, also Fahrradfahren ist ja nicht funktionell. Wenn Fahrradfahren funktionell und natürlich wäre, dann kämen wir mit einem Fahrrad am Hintern auf die Welt. Das heißt, Fahrradfahren ist Kultur. Das hat sich jemand ausgedacht und viele Menschen finden das eine super Idee. Aber es hat nichts mit Natur zu tun. Mit Natur hat Gehen, Rennen, Laufen, Steigen, Klettern, das hat mit Natur zu tun. Mhm. Und Fahrradfahren ist Kultur. Es ist Kultur. Es weicht ab von Natur. Und je weiter wir abweichen von Natur, je krasser sind die Störungen in unserer natürlichen Funktion der Gelenke, der Muskeln und der Organfunktionen. Ich glaube, so kann ich das ziemlich wertfrei in den Raum stellen.
Ich antworte mit einer eigenen Beobachtung. Ich war, als ich neu ins Rennradfahren eingestiegen bin, ziemlich heiß drauf und habe es nur noch gemacht. Bin also nonstop mit dem Rennrad durch die Gegend gefahren, viel Kraft in den Beinen entwickelt.
Ja.
Naja, und irgendwann war ich dann in den Sommerferien laufen und habe gemerkt, boah, das ist aber jetzt schmerzhaft im Knie. Ich habe unheimliche Knieprobleme, habe ich mir irgendwas zugezogen oder so. Mhm. Und war dann beim Orthopäden. Und der Orthopäde hat lange nach Ursachen gesucht und wir haben Bilder gemacht und Belastungstests und so weiter. Und es war einfach nicht so richtig klar, was da die Sache war. Also eine knöcherne Sache war es nicht. Im Gelenk war nichts kaputt, auf den Bildern war nichts zu erkennen. Beim Tasten und so weiter, es gibt ja alle Möglichkeiten. Da war nichts in der Diagnostik möglich. Und dann haben wir uns irgendwann nochmal unterhalten und dann kamen wir dann aufs Thema Rennradfahren zurück als Hobby. Ja, und dann hat er gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal den Oberschenkel dehnen würden, und zwar die Vorderseite. Setzen Sie sich doch mal auf die Knie und bleiben Sie mal mit dem Rücken nach hinten eine halbe Minute sitzen. Gucken Sie mal, wie sehr Ihnen das gelingen wird. Ja. Und das war wahnsinnig schwierig geworden. Das tat sehr weh. So, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, irgendwie war das jetzt nicht so doll, weil die Schmerzen beim Laufen, die kannte ich vorher noch nicht. Ich bin vorher jahrzehntelang quasi laufend sportlich gewesen.
Ja.
Klassischer Fall, oder?
Klassischer Fall, weißt du, und es sind die Oberschenkel vorne natürlich, weil die werden extrem toll eingesetzt auf dem Rennradfahren, aber wir haben noch nicht vom Oberschenkel hinten gesprochen. Ich meine, und da haben wir jetzt wieder eine Abhängigkeit voneinander. Also wenn das Knie wehtut oder wenn die Leiste zwickt, dann ist es ja nicht nur der Oberschenkel vorne, sondern es ist der Oberschenkel vorne und der Oberschenkel hinten. Mhm. Aber es ist auch die Wade. Mhm. Weißt? Und das geht natürlich dann weiter, weil der Rücken, der ist ja immer in einer exzentrischen Situation während der Leistung. Also unten ist alles konzentrisch, also ist alles kurz. Die Leistung wird über eine Verkürzung, eine konzentrische Leistung erbracht. Und der Rumpf, der Rücken ist immer lang. Also die Rückenmuskulatur ist in einer exzentrischen Situation und braucht deshalb keine Dehnung, soll nicht gedehnt werden, jedoch die Bandscheiben und die Segmente, die Kapseln, das Rückenband braucht Stoffwechsel. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Wirbelsäule mobilisiert wird, dass dort Stoffwechsel durch Blutung stattfindet und dass die Stabilisatoren und die Rückenstrecker in eine konzentrische, in eine kurze Situation gebracht wird. Siehst du, es ist ganz einfach, wenn du dir das vorstellst, die Position, die der Mensch auf dem Rennrad hat, dann siehst du, wo ist es lang, monoton während der Leistung und wo ist es kurz. Und so sollte der Rennradfahrer dann auch an die Dehnung herangehen. Also der Radfahrer braucht keine Dehnung in der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule, aber dort braucht er Mobilisation durch Blutung. Er braucht aber ganz, ganz viel Dehnung im Oberschenkel vorne, Oberschenkel hinten, Popo braucht keine Dehnung, Oberschenkel innen, Wade, im Brustkorb, weil der Brustkorb ist ja, die Arme sind ja vorne zusammengezogen, also in einer Adduktion, und der Rücken ist rund. Das heißt, die Atmung findet vor allem hinten in den Rückenrippen und im wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Bauchatmung möglich ist, aber sicher
man
ist...
Man soll es machen, aber viele machen es nicht. Ja. Also man kann es schön sehen bei denen, die es gut können, dass die Bäuche sehr, sehr dick werden, auch unter der Belastung. Das sind ja alles schmale Kerle.
Ja.
Aber wenn die das richtig gut können, gerade Zeitfahrer, dann haben die unheimlich dicke Bäuche während einer Veranstaltung.
Ja. Und das die können mich, das dann. Ja. Ja. Aber weißt du, das macht mich jetzt schon wieder kritisch. Weil wenn die eine ausgeprägte Bauchatmung haben, dann stimmt die Stabilisation in der Lendenwirbelsäule nicht mehr. Weil wenn der Transversus viel Länge zulässt, dann arbeiten die Multifidi nicht mehr gut in der Stabilisation vom Iliosakralgelenk und der Lendenwirbelsäule. Merkst, also es ist da schon, ihr habt eine sehr, sehr besondere Sportart ausgesucht.
Okay.
Und weißt, ich würde niemandem sagen, er soll sich eine andere Sportart suchen, sondern ich würde es so von tiefstem Herzen sagen, ihr müsst Ausgleichsbewegungen und Ausgleichsleistung machen. Das ist das Anliegen. Also nach dem Rennradfahren das Gegenteil tun, die Wirbelsäule mobilisieren, die Bauchdecke nach innen holen, wie blöd, den Beckenboden heben. Der ist dermaßen belastet, der männliche und der weibliche Beckenboden, durch diese Beugung und unter Umständen sogar durch den Druck vom Sattel. Das kommt auf die Länge nicht gut. Du hast nicht Freude, wenn du zwar immer besser Rennrad fahren kannst, aber die Potenz langsamer wird. Da hat kein Mann Freude dran. Weißt du, was ich meine? Ich
habe verstehe ich. Ich wollte gerade noch einwerfen, es gibt einen Sportler aus der Schweiz, einen sehr erfolgreichen Radsportler, der gerade auch bei Paris-Roubaix jetzt nicht so schlecht war, der hat es aufs Podium geschafft, der Stefan Küng, vielleicht schon mal gehört, der ist ein überzeugter Yoga-Praktizierender. Und das macht er zu Hause schon seit langer Zeit. Ich habe vor ein paar Jahren mit ihm darüber gesprochen. Und das ist auch außergewöhnlich, zumindest damals gewesen, für Radprofis, weil dieses, was du gerade als Appell gebracht hast, ist auch da nicht unbedingt weit verbreitet, wenn ich es mal so sagen darf. Also der zuzulassen, in Ruhe diesem Körper den Ausgleich zu verschaffen. Ja. Aber bei ihm fand ich das bemerkenswert, weil er das so eben mit Yoga ganz bewusst praktiziert.
Ja.
Und da ist jetzt eben die Überleitung in den praktischen Teil. Also jetzt nehmen wir mal an, wir fahren ja alle unheimlich gerne, unheimlich lange. Eine Tour kann für mich nicht lang genug sein. Ich kann ohne Schmerzen, im Moment zumindest, sagen wir mal, 8 bis 10 Stunden unterwegs sein.
Nein. Und
da sage ich jetzt, alles kein Problem, aber das Dehnen hinterher, da habe ich keine Zeit mehr für, weil da muss ich mich ja um die Arbeit kümmern. So, wenn man jetzt, sagen wir mal, 4 Stunden Rad fährt, ist ja nicht ungewöhnlich. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen für die Gegenbewegung, den Ausgleich?
Also ich kriege ein gutes Nachdehnen für Fahrradfahrer inklusive den Mobilisationen für die Wirbelsäule und sogar noch mit einer Übung für segmentale Stabilisation für Transversus, Beckenboden und Multifidi kriege ich in 12 Minuten hin.
12 Minuten?
Ja. Es kostet dich 12 bis 15, maximal 15 Minuten.
Klingt eigentlich ganz gut.
Maximal. Da hast du aber alles mit drin. Nicht nur das Nachdehnen. Nur, erstens mal musst du wissen, was du tust. Du musst die richtigen Übungen wählen. Also es macht keinen Sinn, die Wirbelsäule zu dehnen. Du musst die Übungen kennen. Dehnen ist ein Ritual. Du machst es immer gleich. Du machst immer die gleichen Übungen. Jahrzehnte die gleichen Übungen. Du musst die Übungen präzise machen und in Ruhe und mit Atmung. Das ist alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Gehört Schmerz dazu?
Also wir sagen, du solltest an ein angenehm intensives Wohlweh gehen.
Okay, da gibt es jetzt Unterschiede. Radsportler und Radsportlerinnen sind ja sehr schmerzaffin, sage ich jetzt einfach mal.
Echt?
So.
Wieso?
Naja, das Quälen gehört ja schon dazu. Also auch über Schmerzen hinausfahren ist ja eine Fähigkeit, die man haben muss. Also die mentale Seite des Sports ist eher auf Masochismus ausgelegt. Aber beim Dehnen würden wir vermutlich, also ich würde jetzt erstmal sagen, es muss auch schon ordentlich reinziehen, damit ich merke, dass ich was tue. Wir sind ja so effizienzgetrieben.
Ja, weißt du, man darf hohe Dehnintensitäten erleben. Also das, was man früher immer gesagt hat, oh, auf keinen Fall in den Schmerz dehnen, das ist alte Schule. Aber es ist schon so, dass sich die Dehnwahrnehmung, wenn man das jetzt 10, 12 Mal gemacht hat, dann verändert sich die Dehnwahrnehmung. Es gibt ein Wohlweh. Und man spürt einfach, okay, der Brustkorb weitet sich wieder. Geil. Die Zwischenrippenmuskeln machen auf. Ich habe Lust, tief einzuatmen. Toll. Mobilisation in der Wirbelsäule. Es wird hinten warm. Ich freue mich über die Streckung, über die Länge, über die Kraft in den Rückenstreckern. Weißt du, es fühlt sich gut an. Aber die ersten, sagen wir mal, 10, 15 Mal ist es natürlich. Es ist natürlich ungewohnt und da muss man auch durch, weißt? Es geht ja vom Kopf her, machst du ja das Gegenteil von dem, was du jetzt stundenlang gemacht hast.
So, das ist also jetzt natürlich die Frage, was muss ich dann tun? Also in der kompakten Zeit, die ich mir fürs Dehnen nehme, was muss ich machen? Ist ja schwierig, das jetzt hier in einem Gespräch über die Ohren zu jagen. Aber vielleicht kannst du mal so jetzt auch, wenn es nicht ganz präzise ist, sagen, worauf ich achten muss.
Ja, also erstmal, welche Körperbereiche müssen überhaupt gedehnt werden nach dem Rennradfahren? Und das ist auf jeden Fall die Wade, Oberschenkel vorne, Oberschenkel hinten, Oberschenkel innen. Dann der Brustkorb vorne und der Rücken braucht keine Dehnung. Die ganze Wirbelsäule, also von der Lendenwirbelsäule bis zur Halswirbelsäule, muss mobilisiert werden, also durchbewegt mit Beugung und Streckung und Beugung und Streckung, dass dort Stoffwechsel durch Blutung stattfindet. Das Core-System, also Transversus und Beckenboden, muss nach innen gezogen werden, sodass die zurück in ihre Funktion gehen. Das braucht wenige Übungen, sehr präzise Übungen. Ist schwierig, das jetzt im Podcast zu erklären, wie die gemacht werden müssen. Es sind klassische Dehnübungen, also man muss die Dehnübungen nicht neu erfinden. Mhm. Jeder Sportler weiß, wie man eine Wade dehnt, wie man einen Oberschenkel vorne dehnt. Man kann es einfach mehr oder weniger präzise machen. Aber wie diese Übungen gehen, das sind klassische Übungen. Mhm. Wichtig dabei ist die Dehndauer. Die Dehndauer, da ist alles richtig zwischen 12 und 90 Sekunden. Da muss man sich wirklich auf seine Körperwahrnehmung, an seiner Körperwahrnehmung orientieren. Also wenn du jetzt als Sportler in diese Dehnung hineingehst, dann muss da erstmal Ruhe stattfinden. Du bringst die Aufmerksamkeit in das Dehngefühl und wartest eigentlich darauf, auf einen Impuls, den nenne ich, jetzt ist die Dehnung angekommen. Das ist so ein Impuls, wo man wie das Gefühl hat, okay, jetzt erlaubt mein Körper eine Veränderung. Ich kann das wie nicht besser erklären. Und das findet so durchschnittlich, laut Studien findet das durchschnittlich so zwischen nach 20, 25 Sekunden bei männlichen Sportlern statt und nach 18 bis 22 Sekunden bei weiblichen Sportlerinnen. Mhm. Und das kann man aber gerne erweitern. Einfach, da muss man sich wirklich an seinem Körpergefühl orientieren.
Interessant, das hilft dann, die neuronale Verknüpfung ja. in die Gegenseite ja. wieder instand zu setzen. Ja. Ja. Und auch, obwohl es so wenig Zeit ist.
Ja.
Das finde ich ja sehr spannend. Das heißt, wir können hier mit wenig viel raushauen.
Ja. Das ist zu 100% so, wie du das sagst. Es ist nach jeder sportlichen Leistung sagst du deinem Körper einfach, und jetzt gehen wir wieder zurück in die aufrechte Haltung, zurück in deine Beweglichkeit, um die zu erhalten, dass das Hirn die Beweglichkeit nicht vergisst. Es geht nur darum, dass das Hirn die Beweglichkeit nicht vergisst. Hm. Ist das nicht krass? Ist das nicht großartig?
Ja, das ist umso bemerkenswerter, weil es ja wirklich so ist, wie ich eben gesagt habe. Viele von uns wissen, dass es wichtig wäre, aber machen es trotzdem nicht. Also dann gibt es halt irgendwie zu Hause direkt ein alkoholfreies Weizen, die Wurst dazu und dann setzt man sich vor die Glotze.
Ja, wieder in die Beugung. Wieder in die Beugung. Es ist so krass. Gut, man könnte sich auch auf der Bauchlage vor die Glotze legen, das wäre ja schon mal eine super Ausgleichsbewegung, in der Bauchlage den Krimi zu schauen.
Ja.
Auf dem Boden liegend.
Was wäre denn jetzt auch ein Appell, also wenn wir sagen, ich fahre dreimal in der Woche Rennrad, ja, das ist ja vielleicht realistisch, muss ich es dann nur dreimal machen oder ist es sogar auch gut, es häufiger zu machen, die Übungen, die wir jetzt dann präzisieren müssten, aber dieses Set wäre das was ich auch an Tagen mache, an denen ich die sportliche Problemhaltung gar nicht eingenommen habe?
Natürlich. Weißt du, ich könnte dir jetzt vorschwärmen, wie toll es ist, jeden Abend ein Dehn- und Atemritual zu machen und dass du da gar nicht drum herum kommst, eine wunderbare Erleuchtung zu finden und bla bla bla. Klar, es gibt immer die perfekte Empfehlung. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um die ideale Empfehlung. Und die ideale Empfehlung ist, nach jeder Rennradtour dein Nachdehnritual durchzuführen. Das ist die ideale Empfehlung. Und wenn dann jemand sagt, ich spüre einfach, wie gut mir das tut und ich möchte das auch am Abend diese 12, 14 Minuten einsetzen und einfach mal durchatmen, mich einfach mal strecken, mich einfach mal spüren, ja, dann ist das ja super. Da geht mir mein Herz auf. Mhm. Aber das Wichtigste, wirklich, das Wichtigste ist, nach der sportlichen Leistung das Nachdehnen durchzuführen. Und dem Körper und dem Kopf zu sagen, vergiss nicht die aufrechte Haltung, vergiss nicht deine Beweglichkeit.
Da kann man jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Aber es gibt noch etwas, was wichtig ist. Ich hatte ja eben Yoga genannt. Und das Körpergefühl hast du jetzt gerade mehrmals angesprochen.
Ja.
Das geht ja auch manchmal so ein bisschen unter, verloren, wenn man sich vor allem auf eine Funktion auslegt oder wenn es dann nur noch um Watt geht oder um gewisse Leistungen, die erbracht werden sollen, müssen vielleicht auch, je nachdem, wie man drauf ist. Mhm. Und ich habe überlegt, ob Yoga oder vergleichbare Sachen, Pilates oder so, dazu führen können, dass eben dieses Gefühl, dieses Spüren, wann ist eine Dehnung erreicht oder wann führt es dazu, dass es auch im Körper was in Bewegung setzt. Ob das beim Schulen dieser Wahrnehmung helfen kann, solche Kurse zu besuchen, also ob das immer eine Empfehlung wäre.
Ja, es ist natürlich schön, wenn man so etwas unter Anleitung tut. Da muss der Rennradfahrer, die Rennradfahrerin Folgendes beachten. Wenn jemand so einen Ausgleichssport sucht, dann muss man unbedingt darauf achten, dass so wenig Beugeübungen wie möglich drin sind.
Ja.
Also das klassische Pilates, da wird gerollt und gebeugt, dass die Balken krachen. Ja. Und das ist natürlich dann genau das, was der Rennradfahrer nicht braucht. Es kann zwar sein, dass er sich da wohlfühlt, weil er halt gut beugen kann, aber es ist nicht das, was ihm den Ausgleich bringt. Da hast du natürlich mit Yoga sicherlich eine viel, viel bessere Wahl. Auch es gibt so viele Yoga-Arten, aber im Yoga ist das Verhältnis von Beugung und Streckung viel optimaler. Und in einem Krafttraining, das Schwerpunkt Rückenkräftigung, weißt du, an Geräten, gerätegeführtes oder mit Hantel geführtes Krafttraining, da hat wahrscheinlich auch, haben da männliche Rennradfahrer einen viel einfacheren Zugang. Also,
ja, verstehe.
Sie könnten auch Ballett machen, aber welcher Rennradfahrer würde gerne eine Ballettstunde pro Woche besuchen?
Ja, das können wir mal ausprobieren. Ich finde es eine gute Idee. Ja. Ich persönlich habe direkt ein Ballettstudio um die Ecke. Ich kann ja mal fragen, ob wir da einen Podcast aufzeichnen. Spitzentanz muss es vielleicht nicht unbedingt sein.
Ja gut, das haben die Männer nicht. Aber du weißt, was ich sagen will.
Ja,
es geht wirklich darum, eine Sportart zu finden, die den Schwerpunkt Streckung hat. Mhm. Also ich mache jetzt ganz einen kurzen Werbeblock. Unser Antara-Training ist genau darauf ausgerichtet. Also wenn man mal googelt und schaut, ob es in der Umgebung ein Antara-Training gibt, wir trainieren die Leute konsequent in die Streckung, weil der Mensch einfach so viel Beugereize hat, nicht nur während dem Rennradfahren, sondern in der Schwerkraft, im Büro, in der Gartenarbeit, im Leben, durch Trauer, Schmerz und so weiter. Wir haben so viele Beugereize, was das Wichtigste ist in der Bewegung, ist Streckung. Weite Beweglichkeit, Kraft in die Streckung. Das braucht der Mensch als Ausgleich. Wenn ich jetzt das jemandem von euch ans Herz legen kann, dann unbedingt schauen, dass wenn ihr einen Ausgleich findet, dass der in die Streckung trainiert.
Okay, die Eigenwerbung sei erlaubt. Das ist ja auch hier ein gängiges Stilmittel. Machen wir ja auch ständig. Es geht ja letztlich auch um die Promotion für mein Buch.
Schön.
Genau, das ist das Ziel. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir das Gespräch abbinden. Du hast ja fast schon erschrocken reagiert, als ich dir über den Masochismus und die Mentalität dieser Sportler berichtet habe. Was denkst du jetzt? Sind die alle verrückt oder was?
Also für mich ist das ganz schwer nachzuvollziehen. Also ich schaue ja aus beruflichen Gründen Sport, weil ich verstehen möchte, was da passiert mit dem Körper, ob das Fußball ist, Eishockey, ob ich da mal eine Radsport-Wettkampf anschaue, ein Radrennen. Aber ich muss sagen, ich kann das nicht lange ertragen, weil ich merke, dass ich fast nicht mehr atmen kann. Ja. Es ist für mich, ich komme aus einer ganz anderen, ich komme vom Tanz her und so weiter, von der Körpertherapie. Es ist etwas Besonderes für mich. Ich staune darüber, ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz, ganz hohe Intensität ist, dass man das Leben sich selbst in einer hohen Intensität wahrnimmt. Und das hingegen kann ich wieder verstehen. Mhm. Also ich kann damit gut leben, aber mhm. es ist für mich ein intellektueller Prozess, damit okay. gut leben zu können. Also es ist nicht etwas, was ich als eigene Erfahrung jetzt mitbringen würde und sagen würde, hey, es war geil und so. Das ist etwas, was ich nicht kenne.
Okay, muss man auch nicht. Zum Abschluss, lass mich das Fazit ziehen, dass es also möglich ist, auch wenn wir diesen Sport, der ja zeitintensiv ist und der gewisse Reize setzt,
ja.
je mehr, das ist die Natur der Sache, je mehr wir dem verfallen, desto größer ist auch der Wunsch nach mehr Intensität im Sport. Das ist in diesem Sport einfach gegeben bei den ja. allermeisten, die den durchführen. Die wollen besser werden, die wollen bergauf schneller werden, die suchen nach neuen Herausforderungen, die optimieren sich auch nicht nur ihr Rad, sondern auch ihren Körper, ihren Stoffwechsel auf diese Belastung. Aber es ist trotzdem möglich, den Ausgleich zu erreichen und einen Körper, einen Geist, einen Ablauf von Gehirn und Körper zu erzielen, der zumindest einen Ausgleich beibehält und nicht irgendwann gebeugt ins Grab zu wandern, sagen ja. wir es mal ganz philosophisch.
Ja.
Das kann man tun.
Das kann man tun und das ist gut. In der aufrechten Haltung, das ist gut. Du bist zu jung zu verstehen, was es bedeutet, nicht mehr eine aufrechte Haltung einnehmen zu können. Dafür bist du zu jung. Die meisten von euch werden dafür zu jung sein. Aber es ist möglich, Rennradfahrer zu sein, begeisterter Rennradfahrer zu sein und in einer aufrechten Haltung alt zu werden. Das ist möglich, ja.
Karin, das war ein sehr schönes Gespräch und es hat auch mir wieder mal die Augen geöffnet, weil ich der Meinung bin, dass auch bei mir vieles verkürzt, auch wenn ich eine alte Vokabel nutze, und zwar auch in der Wahrnehmung, nicht nur an den Beinen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir es geschafft haben zu sprechen. Wir hatten ja eine lange Vorlaufzeit. Ich glaube, ja. im September ging es los mit dem Versuch, ein Gespräch zu finden. Umso erfreulicher war es, dass wir es heute geschafft haben. Hab vielen herzlichen Dank. Ich werde auch einen Link in die Shownotes stellen, wo wir dich genau finden. Und dann können die Hörerinnen und Hörer nochmal reinklicken und schauen, was es an weiteren Informationen von dir und über dich gibt und zu deinem Programm. Das verlinke ich dann auch gerne nochmal. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, vielen Dank, Tim. Vielen Dank, dass ich in eure Welt eintauchen durfte. War mir ein großes Vergnügen. Danke.
Hat sich gelohnt, die lange Vorrede, würde ich
denke auch
sagen.
Ich denke auch. Ich finde das Thema sehr wichtig und das Gespräch hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte sofort die Idee, mit Karin das Gespräch zu führen, auch wenn sie wirklich mit Rennradfahren ja überhaupt nichts zu tun hat. Als Tänzerin, als Körpertherapeutin, wenn ich das richtig sage. Das war aus meiner Sicht super, weil die natürlich total dabei ist und sich Gedanken macht, wie das Gespräch auch den HörerInnen was bringt. Das ist, da merkst du die angewandte Seite. Da haben wir uns darüber unterhalten, was kannst du denn machen, damit das alles verbildlicht wird. Es ist ja nicht so einfach, denen präzise auf der Tonspur zu erklären. Und deshalb haben wir uns geeinigt. Karin hat mir ein PDF organisiert aus einer Schweizer Zeitschrift, Fit for Life. Und dieses PDF, das haben wir, das dürfen wir benutzen, das können wir verbreiten. Das haben wir jetzt hier in den Shownotes als Link zum Download angeboten. Wir legen das auch bei Steady, sofern unsere technischen Möglichkeiten das,
ich denke, das
schaffen wir.
Ja,
wir werden das auf die Social-Media-Kanäle, wir haben ja noch nicht so viele Fans bei Facebook zum Beispiel, aber das
könnte man dann vielleicht mal machen. Ich meine, Facebook ist tot, aber trotzdem kann man da mal ein Like machen oder so. Da werden wir es auch ablegen. LinkedIn. Das heißt, wir legen es LinkedIn sowieso. Dann auf unseren persönlichen Profilen werden wir das so verlinken, dass man das findet. Es ist lohnenswert, weil es sehr nah am Sport ist. Man kann sich genau angucken, welche 12 Minuten mit Übung nach einer Trainingseinheit geboten sind. Und das ist sehr, glaube ich, kinderleicht nachzumachen, sodass das präzise genug gezeigt wird. Also das ist Service, wie wir ihn bisher noch nicht hatten in diesem Podcast.
Große Töne, die er da spuckt. Tim Farin, Autor von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Machst du das jetzt immer? Dehnst du immer? Du bist da ja auch eher, wie hast du es, sag mal deine persönliche Dehn-History.
Kurz zusammengefasst lasse ich das total außen vor, weil ich nie Zeit habe. Immer das Gefühl habe, es gibt was Wichtigeres zu tun. Immer auf Leistung fixiert, immer Output, immer senden.
Immer Wattwerte.
Watt. Podcast, Texte. Muss immer alles raus, muss raus.
Und in die Dehnung dann mal reinkommen.
Atmen, keine Zeit zum Atmen.
Nee, atemlos.
Atemlos.
Du wolltest vorhin noch
dich fragen, was mit deinem Herzen jetzt heute war.
Mit meinem Herzen ist offenbar alles in Ordnung, schätze ich. Man soll ja aufpassen. Mann soll ja aufpassen.
Ja, Mann, insbesondere Mann. Ja.
Nach Corona da ein bisschen zurückhaltend sein. Jetzt war es aber so, dass es hier interne Absprachen gab und ich hier mal mit dem Fahrrad unterwegs war, quer durch Köln fahren musste, um dann rechtzeitig zur Kita zu kommen, um das Kind natürlich da abzuholen. Und ich musste sehr schnell fahren, sehr, sehr schnell. Also vom Agnesviertel, da hatte ich hier geschäftlich zu tun, bis in die Südstadt.
Also das ist einmal Nord-Süd in der Kölner Innenstadt, für die, die in dieser Stadt noch nicht gewesen sind. Ja, bis fährst du dann über die Ringe oder fährst du mittendurch?
Und ich bin hin, bin ich über am Rhein entlang gefahren, da hatte ich aber auch Zeit. Und zurück bin ich mittendurch gefahren.
Über die Straße oder wie?
Na, ich bin Nord-Südfahrt gefahren.
Fährst du da durch den Tunnel? Bist du nicht hart genug für, oder?
Nee. Tunnel habe ich nicht gemacht.
Das spart dir 5 Minuten.
Wahrscheinlich. Aber nee, war zu viel los.
Aber da musste auch
Stoßzeit, Rush-Hour mittags. Ich hatte keinen Helm.
Nee, egal. So. Die Hörerinnen und Hörer, die wir hier haben, die würden da einfach durchbrettern.
Ja,
die würden die Autos auch abhängen.
Nee.
So sind wir drauf.
Ja, dachte ich mir, aber...
Aber dein Herz hat gehalten. Du bist sehr schnell in der Kita, hast dein Kind nicht abgeholt, weil die Frau ja schon da war.
Ja, dann doch, aber die hatte ich halt nicht erreicht.
Aber ist ja egal, der Sport ist ja der Sport. Das heißt, du hast keine Bewegung ist umsonst, David. Meter zählt.
Also wie lange habe ich gebraucht? Lass mich nicht lügen, 20 Minuten habe ich gebraucht.
Das war für dich schon mal ganz gut.
Das war, glaube ich, relativ, oder Viertelstunde vielleicht sogar. Ja. Ich glaube,
nehmen wir nicht so genau. Ist beim Rad, bei Paris-Roubaix war das übrigens auch so, der Sieger, da wusste man nicht so genau, ob der 5 Stunden 15 oder 5 Stunden 50 gefahren war, aber
wusste man nicht
mehr genau. Oder weniger schnell. Er hat sich Mühe gegeben und alle waren zufrieden. Es war auch keiner schneller im Ziel. Deswegen war das nicht mehr so wichtig, ob der 5,15 oder 5,50 gefahren ist. Wenn du weißt, was ich meine. Nee, kannst du mir nicht folgen.
Nee, kann ich nicht.
Nee, ich wollte gerade darauf hinaus, dass man diese sportliche Leistung dann schon, also 15 oder 20 Minuten, das ist natürlich schon ein Unterschied jetzt.
Ach so. Ja, ich habe jetzt nicht mitgestoppt, sonst könnte ich dir natürlich genau sagen. Es war keine Zeit, da Strava anzumachen. Ich hatte kurz überlegt, um dann das noch nachzuvollziehen.
Da musst du wissen, also wirklich.
Bin da noch nicht so,
das nicht.
Bin noch nicht so ganz im Modus. Ne?
Was ist denn das?
Ja, naja, das war jetzt...
Warum bist du so renitent?
Ich bin nicht renitent, ich bin einfach noch nicht richtig ausgestattet, würde ich sagen.
Nee, darum geht es ja gar nicht. Der erste Schritt ist hier oben. in der Rübe. So, habe ich dir fast deinen Kopfhörer kaputt geschlagen. Ja. Weil das ist für mich einfach natürlich, dass dieser Kopfhörer da drauf ist. Es fühlt sich an, als ob das alles Teil meines Körpers wäre.
Ja, inzwischen.
Inzwischen, ja. Aber das Erste passiert ja hier oben in der Rübe und dann ist das Strava-Anschalten eigentlich gar da. Ich denke halt gar nicht mehr drüber.
Sobald müsste eigentlich den ganzen Tag an sein.
Sobald, ne? Ja, genau. Und wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann logge ich das auch sofort und dann steht da 15 minutes, 42 seconds,
200 steps,
groceries und dann Durchschnittspuls ja. mit und dann wie viel Kilo?
180, weil es wieder nicht schnell genug geht an der Kasse. Genau, wieder 300 Steps am Tag abge. Ja. Done.
Wie viel Schritt hast du?
Ich habe keinen Schrittzähler.
Guck mal hier in meinem
Ei. Ich bin ja heute nur Fahrrad gefahren und sonst bewege ich mich eigentlich nicht mehr. Aber also zu Fuß gehe ich kaum noch. Ich habe nur heute, noch zum Fahrrad.
Ich bin echt dankbar, dass ich heute bei dir bin, da, also sein darf.
Ja,
es hat meinem Tag bitte. Die sportliche Wende gegeben. Ich bin jetzt bei 1689 Schritten heute.
Ja.
Ist nicht viel. Und davon sind 1000 auf dem Weg zu dir gewesen. Das ist aber beim Fahrradfahren, das wollte ich eigentlich sagen. Also beim Radfahren.
Gibt es ein Äquivalent oder was?
Geht man ja gar nicht. Aber
ist es ein Schritt-Äquivalent?
Ich würde einfach sagen, die vertikale Stoßerschütterung des Handys wird einfach vom Handy falsch interpretiert. In Cupertino, wo ja Steve Jobs und seine Jünger ihr Unwesen treiben und die Welt in eine digitale Abhängigkeit treiben wollen, da versteht man nicht, dass man Fahrrad fährt.
Ich dachte immer, Arbeit. Es geht um digitale Souveränität. Ja. Folgendes, ich habe noch, wir reden ja schon mal hier auch über sprachliche Phänomene.
Alles so ein Thema.
Was wir hier anlässlich von denen einfach in einer halben Stunde hier, oder sind wir schon wieder bei einer Stunde? Ich glaube, viel länger. Wir haben gar nicht so genau drauf geguckt. Ich guck mal gerade.
Hast du auf Aufnahme gedrückt?
Ja, ja. Wir sind jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde beschäftigt, aber natürlich.
Okay, jetzt kommen noch 50 Minuten länger. Oder so Gespräch dazu.
Aber wir haben viele, viele, viele HörerInnen, die sich einfach sehr, 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 sehr gedehnte Folgen wünschen, damit sie viel Zeit zum Stretchen haben, damit sie viel Zeit auf der Rolle haben.
Und sogar.
Und auch mal Zeit zum Regenerieren haben.
Die ganze verdammte Fahrt. Mallorca 312, unseren Podcast hören.
Eine Folge
10
praktisch.
10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden, nur eine Folge. Das wünscht sich zum Beispiel Volkmar, ich habe es nicht mit ihm besprochen, aber ich glaube, er wünscht sich das, genau das. Und Martin Höller auch, die beiden fahren nächste Woche, Woche, Mallorca 312, auf Mallorca wohlgemerkt.
Nicht
in der Eifel.
Mallorca. Und, schön, ja, wunderbar. Schön.
Ein Jahr, nachdem wir das gemacht haben, du weißt ja noch, im Podcast, wer jetzt in unser Audioarchiv einsteigt, kann das nochmal nachhören. Ja. Eine tolle Leistung von Volkmar.
Dir und Volkmar.
Nein, von Volkmar und mir.
Ja.
Also Volkmar und mir. Mhm. Tolle Leistung damals.
Tolle
toller
Idee
Tag,
vor allem
großer
auch.
Tag,
super.
Großartiger Tag. Mhm. Ideen, ideas are a dime a dozen.
Weißt aber du? Dann auch hier.
Umsetzung.
Operativ.
Ins Doing kommen. Und jetzt fährt Volkmar.
Implementieren.
Jetzt hat sich der Mikrofon fast aus der Hand geschlagen.
Ja, ich habe das hier fest im Griff.
Also, jetzt fahren die. Kennst du eigentlich diese Reporterschleife? Kennst du das?
Ja, natürlich.
Schön.
Ja, sicher.
Das soll man eigentlich nicht machen, ne?
Du
da
sollst.
Geht das Kabel von kaputt.
Kann darf passen. Man nicht so viel Spannung drauf machen. Ja. Muss ja groß genug machen.
Und, die fahren dahin, also jetzt mal alles Gute, weil das ist ja kein Selbstläufer, dieses Mallorca 312. Auf der anderen Seite bin ich mir 100, vielleicht sogar 1000%, um Christoph Daum zu zitieren, sicher, dass die beiden das nicht nur schaffen, sondern pulverisieren werden.
Ja. Polarisieren werden.
Pulverisieren.
Ich bin mir da 1000-promillig sicher. Ich wollte noch Folgendes sagen, wann ist das genau?
Was?
Mallorca 312.
Also ich hatte jetzt einen Haken gemacht, deswegen war das Thema für mich weg. Mhm. So bin ich ja. Also außen abgehakt. Mhm.
Task. Done. Erst ins Doing kommen und dann zack, done.
So.
Ja.
Thema vom Tisch.
Wann ist es?
Ja, nee, also am letzten Woche, wie viele Tage hat der April?
30.
Ach, scheiße, ich dachte 31. Ja. Mist.
Hm? Wieso?
Ja. Wieder ein Tag zu wenig, um das Buch abzuliefern.
Ja, okay.
Nee, ich dachte natürlich nicht, dass der April 31
ist.
Ja,
aber
war ein kleiner Spaß.
Aber es ist 30. April,
30.
oder was?
April. Am ja. Samstag Daumen drücken, reinklicken, irgendwo
also,
reinklicken und gucken.
Ich kann das hier nur anbieten, aber an dem Tag könnten wir natürlich das Rennen einfach die Fahrzeit. Wir könnten den Höller und Volkmar fragen, sollen wir euch live aufs Ohr, wenn ihr hier zum Beispiel einen Mixler anschaltet oder so, sollen wir euch 11 Stunden voll quatschen?
Ich weiß gar nicht, ob es ein Live-Tracking gibt, aber wir könnten natürlich eine 11-stündige oder 12-stündige Sendung mit Musik. Ja, das dürfen wir wieder wegen Rechten nicht, können wir uns nicht leisten. Oder du spielst Gitarre, du kannst bestimmt mallorquinische Lieder spielen. Und dann machen wir da einen 12-stündigen Podcast einfach, wo wir einfach selber alles so machen. Eigentlich alle Themen. Wir können auch das Buch vorlesen, einmal durch.
Ja. Zum Beispiel, naja, wir fallen noch
dürfen
am
wir wieder nicht, wegen Rechten, ich weiß es
feilen,
nicht.
Feilen noch am Konzept.
Nee, aber ein anderes Konzept ist ja ausgegoren, das ist ab Mai. Schön, dass du mich daran erinnerst, weil 13. April ist ja kurz vor Mai. Mhm. Tanzt du in den Mai? Mhm. Dylan van Baarle beispielsweise, wer ist das nochmal?
Bitte?
Wer ist Dylan van Baarle?
Ja, hier, Paris-Roubaix.
Ah, sehr gut, hast du gut aufgehört.
Ja, wieso? Ich habe das doch alles nachgearbeitet. Hier, der Sieger.
Der Sieger.
Auf den ich ja schon vorher auf dem Schirm hatte.
Der tanzt sehr gerne. Der Dylan, dieses Jahr.
Ich hab's im Urin.
Der geht auf Elektro- oder Techno-Partys tanzen.
Gut.
Sehr gerne. Ja. Wenn er das darf. Also nicht mitten in der Saison, aber im Winter.
Mhm. Gut.
Und weswegen habe ich das jetzt gesagt?
Wegen Mai, weil...
Achso, Tanz in den Mai. Gehst du Tanz in den Mai?
Nee, die Zeiten sind vorbei. Hier werden immer private Wünsche nach nicht Mai-Bäumen, aber Mai-Herzen, glaube ich, geäußert. Und ich sage dann immer, aber wieso, ich habe dich doch schon klar gemacht. Ich äußere mich da so. 1990er Jargon ist das noch. Und das ist auch, glaube ich, das Jahrzehnt, wo ich die ersten und die letzten Mai-Bäume meines Lebens geklaut habe.
Das ist aber auch jetzt mal kleiner Exkurs vom Rennradfahren möglich sein, ein bisschen auch in unseren aktuellen soziologischen Kontext. Es ist ja schon erstaunlich. Wir sollen mit bald einem Alter, das eigentlich im Mittelalter kaum jemand erreicht hat, nachdem wir jahrzehntelang verpartnert sind und Kinder in die Welt gebracht haben, den
und uns auch noch drum kümmern, ne?
Angebeteten, jetzt dann auch noch, das ist die latente Erwartung, die natürlich nicht ausgesprochen wird, einen Maibaum stellen. So ist es hier im Rheinland. Viele Hörer kennen das ja gar nicht.
Die kennen auch die Tradition ja nicht. Ich argumentiere dann mit der Tradition.
Nee, aber wir sind ja nun mal in diesem Kontext.
Naja, aber die Tradition ist ja eigentlich, dass Maibäume wem gesetzt werden? Nämlich der Person, die man heimlich anbetet. Und dann offenbart man sich ja eben dann Anfang Juni.
Und das ist natürlich...
Ja. Und das ist ja nicht mehr einsichtig. Die wollen da einfach sowas geschmückt haben. Und dann sage ich, aber nee, das ist
ja, genau. Und das ist jetzt der Punkt, ist ja, das lässt sich ja auf viele andere Themen übertragen. Auch auf das Radfahren, da werde ich gleich mal nochmal drauf zurückkommen. Der Punkt ist ja, es hat ja eine Funktion in der Gesellschaft.
Ja.
Die Funktion ist die Vermittlung von Partnern.
Ja.
In einem ungezwungenen... Ich würde es einfach mal, ich habe keine Dissertation dazu geschrieben, aber es ist relativ einsichtig, wie das in Europa funktioniert. Es gibt verschiedene Kontexte, in denen Junggesellen auf unverheiratete, bislang nicht verpartnerte Frauen losgelassen wurden oder sich selber darauf
kaprizieren. So.
Ja. Es ist ein sozial eingeführter Mechanismus,
ja,
der der Vermittlung von Partnern dient.
Richtig.
So, am Ende gibt es übrigens eine Kiste Bier für den, der den Baum abholt. Der muss den nämlich selber, das ist auch ganz schlimm hier in Köln, überall stehen diese verwelkten Bäume, ja, rum, die sind teilweise 5 Jahre alt für Bianca.
Genau.
So,
und keiner kümmert sich
keiner
drum,
kümmert sich
weil Bianca Stille sich einmal gefreut hat.
Bianca hat sich gefreut, der Baum hat Krepppapier dran, aber niemand hat dem Armen...
Sickert schon so langsam in die Fassade.
Und niemand hat
die
dem
so
Armen...
Blau und gelb
der Kollege, gefärbt, der das da hingestellt hat, hat den natürlich auch nicht selber im Wald geschlagen, wie wir früher.
Wie wir, wirklich?
Ich auch.
Unser eins.
Ich hab mal in...
Ja, früher.
Wie heißt der Ort nochmal? In der Nähe von Mönchengladbach. Sag mal, so ein unscheinbarer Ort.
Ich weiß nicht.
Mittelgroße Stadt.
Dülken.
Nee,
Viersen.
Nee. Viersen, da in der Nähe von Viersen.
Hückelhofen.
Nee.
Schwalmtal, Nettetal.
Nee. Ist jetzt.
Wegberg.
Nee, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Die 61 da hoch. Da habe ich mal, weil ich war so verzweifelt, wir haben für einen Freund. Wir haben in Köln, also wir haben zwei in Köln, kein Witz, zwei Maibäume gekauft,
mhm,
und wollten die stellen und haben die dann im Treppenhaus liegen lassen und haben dann nur unten in der Kneipe im Haus zwei Bier getrunken, sind wieder hochgekommen, die Bäume waren weg, aus dem Treppenhaus geklaut. Was machen, das war abends, nach Geschäftsschluss und nachdem die ganzen Leute ihre Stände abgebaut.
Ja, dann sind neuen besorgen.
Dann sind, ja, aber wo?
Ja, klauen irgendwo,
ja,
anders.
Ja, dann sind wir...
Irgendwer, das ist doch der, nee, das ist doch der Punkt. Du musst die ganze
Stadt
Nacht...
ist das sehr schwierig.
Ja, du musst bewachen.
Und dann sind
bewachen.
Wir, ja, und dann sind wir, dann sind wir rausgefahren und haben, haben uns Säge und so weiter irgendwo organisiert.
Ja.
Und sind dann...
Birke, ne? Muss
sind
sagen.
Dann hier im Kölner Stadtwald unterwegs gewesen. Es gab weit und breit keine Birke. Wir waren außerhalb von Köln. Wir sind an der Autobahn 61 an Rasthöfen haben wir angehalten. Da sah das aus wie Birken. Da kamst du nicht über die Zäune drüber. Wir haben wirklich also alles versucht. Und dann auf der Stadtallee in diesem Ort am Niederrhein, den ich jetzt nicht sagen kann, ich sag's jetzt einfach auch nicht, weil vielleicht gibt's noch ein Verfahren, da standen in der Mitte Birken. Einzelne. Du weißt, worauf es hinausläuft.
Ja, ja.
So, und das war ja noch anders, aber heute ist es so, ich sag's jetzt einfach mal ganz kulturpessimistisch, wie, die feinen Damen haben den Anspruch, auch 35 Jahre nachdem sie von irgendeinem Tim oder Jupp angebetet worden waren, noch immer von selbigem Herrn, auch nach dem fünften Kind, noch einen Baum vor die Tür gestellt zu bekommen.
Ja.
Mit Krepppapier drumherum.
Ja, ja.
Und der ist natürlich gekauft, weil du hast ja keine Zeit für.
Ja, ja, man will auch die Strafanzeige nicht mehr riskieren. In,
so, aber was passiert im Schalter? Was passiert
in
im Schalter? Was passiert im Schalter? Und das ist jetzt, was passiert im Schaltjahr? Da hält sich wieder keine Sau dran. Denn im Schaltjahr sollten wir dann ja wiederum die Bäume gestellt bekommen. Das soll mir mal einer zeigen, wann das passiert. Aber was anderes.
Was zuletzt passiert.
Wo nicht. Ich rede jetzt nicht von mir selber, sondern das ist so. Das Launchpad für diese Attacke ist gerade.
Trigger.
Ist also auch ein Stück weit eigenes Erleben, aber vielmehr das Drumherum. In, also ich erlebe es in Köln sehr stark. Man sieht es. Sind ganze Horden, die am 30. April von Männern, die ja, angstgetrieben an diesen Orten stehen werden, ja, weil sie, und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema inflationäre Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft, das geht uns ja auch mit dem Rennradfahren so. Ne? Wir wollen ja, dass die Funktion des Rennrads wäre ja, uns beim Training zu helfen, also schnell, leicht, funktional zu trainieren, aber unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt gleich in den Spiegel schauen, dann werden sie sich nicht nur nach einem Maibaum sehen, sondern wenn sie ganz ehrlich zu sich sind,
auch
dann wollen sie wieder neue Hosen haben.
Und nach einer Bräunungskante auch noch.
Und dann wollen sie nicht nur das nächste Buch von mir haben, was natürlich okay wäre, ist auch nicht zu teuer. Ist auch auf Recyclingpapier gedruckt, sondern sie wollen natürlich auch wieder ein neues Rennrad haben.
Ja.
Und das Rennrad steht im Moment im Hafen von Shanghai. Oder
so.
Irgendwo anders.
Genau, und so geht dann nichts voran.
nichts voran.
Das ist immer mehr. Es soll immer mehr, aber es geht nichts voran. Genau wie hier. Wir reden und reden immer mehr. Es geht aber nichts voran.
Aber hinterfragen wir uns doch. Brauchen wir das alles wirklich?
Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen, ist ein Service. Ist Werbepartner. Und ein Service für unsere HörerInnen, für eine Teilmenge unserer HörerInnen. Mir geht das nach wie vor sehr leicht über die Lippen. HörerInnen. Und zwar geht es um unsere SupporterInnen, UnterstützerInnen bei Steady.
Da haben wir hängen geblieben.
Ja, deswegen hast du von Mai angefangen. Ab Mai, ab dem 1. Mai, also statt, wir setzen sozusagen einen kleinen, wir umwerben.
Kann
unsere,
sein, dass ich meiner Frau einen Maibaum stelle übrigens.
Ja, selber schuld. Also, wir umwerben unsere HörerInnen. Praktisch ab Mai mit einem Maibaum in Podcast-Gestalt, indem wir für Steady-SupporterInnen eine Folge im Monat.
Nein, das haben wir doch schon, das ist Konzept, haben wir doch abgenommen.
Genau. Eine Folge im Monat gibt es nur für die zahlenden HörerInnen. Ja. Das ist unser Maibaum-Geschenk. Themen.
Ist auch ein bisschen noch unser Osterei.
Themen.
Beides.
Was wir den HörerInnen, den SupporterInnen dann ins Nest legen.
Und wenn ihr das jetzt spät genug hört, wie Patrick Tudor, dann ist es vielleicht sogar ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.
Kann sein.
Wenn ihr, solange ihr dafür
bezahlt.
Aber
ich glaube, es gibt von den vielen Zehntausenden HörerInnen, die wir hier inzwischen begeistern konnten
ist übrigens ein sehr unnötiges Wort, ganz oft in der deutschen Sprache.
Ja, streiche ich fast immer. Ja, können, zu können.
Nein, einfach zuhören. So.
Ja, genau. Dann, ich glaube, es gibt kaum noch HörerInnen, die hier nicht auf dem aktuellen Stand sind.
Ach so.
Außer unser näheres familiäres Umfeld, die eigentlich schon ab Folge 3 ausgestiegen
sind. Dann lohnt es sich ja aber umso mehr, bei Steady nochmal eine zusätzliche Folge zu hören. Vielleicht kommt da ja noch was Interessantes.
Kann sein. Wir nehmen da auch Wünsche entgegen. Vielleicht machen wir da noch eine Nische. Noch eine kleine Nische.
Wir haben das Konzept doch schon in der Schublade.
Ja, ich weiß. Ich erzähle jetzt hier einfach ein bisschen. Gut, okay. Haben wir noch irgendwas?
Jetzt müsste es eigentlich auch fast reichen.
Für 3 Folgen.
Ja, also was erwartest du dir jetzt noch vom Frühjahr? Abgeschlossen. Frühjahrsklassiker sind fast durch. Während wir hier reden, sind wahrscheinlich viele noch ein bisschen nervös, liegen in ihren Hotels und bereiten sich auf den letzten großen Klassiker, den ältesten aller Klassiker vor. La Doyenne.
Mhm.
Welche?
Ja, hier Dingens.
Ja, auch nicht so weit weg von hier. Du fährst ja auch gerne immerhin. Schön da, oder?
Ja.
Und danach ist es ja schon soweit. Dann kommen ja die großen Rundfahrten, dann kommt ja der Giro d'Italia, der heuer in Ungarn seinen Start feiern wird, seinen Grande Partenza. Und wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, ist das nicht die einzige große Rundfahrt, die dieses Jahr in einem fremden Land ihren Ausgang nimmt.
Interessant, das wird auch nochmal Thema sein. Fahren wir irgendwo hin? Haben wir da?
Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Mein Auto ist immer noch fahrtüchtig.
Unter 5 Liter. Ja. Super. Okay, und auf der Fahrt im Beifahrersitz schreibst du dann das Buch zu Ende. Das wird auch was.
Ich muss nächste Woche.
Also irgendeine Live-Geschichte müssen wir eigentlich in 2022 noch hinbekommen. Naja, wir bleiben dran und spielen jetzt mal hier, glaube ich, das Outro ab. Ich quietsche noch ein bisschen auf dem Stuhl rum.
Ich dehne mich jetzt gleich 12 Minuten, aber erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich fahre mit dem Rad jetzt gleich nach Hause. Ich brauche von hier nach Hause, wenn es gut läuft, 8 Minuten.
Ja.
3 Kilometer und dann werde ich mich zu Hause noch dehnen, dann lasse ich noch ein Pilz in mich hineingleiten, aus der Dose vielleicht. Weil die Müdigkeit, die ich eben hatte, die ist jetzt wieder weg. Die Show hat mich heiß gemacht. Ich bin total unter Strom jetzt. Ich würde gerne noch eine aufzeichnen. Und von mir aus könnte das hier nie enden. Nie enden.
Ja, wunderbar. Könntest du eigentlich noch zwei, drei Kapitel schreiben?
Nee, das ist mir zu anstrengend.
Macht ja nur Arbeit.
Schreiben ist sowieso wirklich echt super anstrengend. Geht dir das auch so?
Weißt du abends, was du getan hast.
Also schreiben ist so überschätzt. Ja. Ein schlimmer Teil unserer Berufung.
Ja, ne, leider ein notwendiger Schritt in diesem ganzen Ablauf. Also
ich könnte darauf verzichten.
Ja. Ja, nee, eigentlich nicht.
Und die Leser?
Leser
auch.
Ja, genau. Das braucht ja niemand. Niemand hat drauf.
Schade, dass ich jeden Joke dann auch selber
machen muss. Ja, tut mir leid.
Nacke jetzt auf dem Elfmeterpunkt.
So, wir machen mal Schluss hier. Ciao, Tim.
Dickes sorry.
Jetzt neu! Hol's dir direkt auf dein Handy. Die neue Folge 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Jetzt neu im Jamba Spar-Abo. Jetzt neu!
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
Finisher, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.